Mike.
Hi, Gorge.
Es geht wieder los.
Es geht los, wir sind wieder da, wir sind zurück.
Wir sind alte Zirkuspferde und wir können auch mal das einfach als real teilen. Das Willkommen heißen der HörerInnen.
Klar. Ja,
weil
wir sind,
es wird abgehen wie Schmidts Katze, sage ich dir.
Like Smith's Cat. Wer ist eigentlich Schmidt? Naja, auf jeden Fall wollte ich erstmal sagen, hallo und herzlich willkommen zu Basic Loves About, der Herzdruckmassage für eure Ohren. Und auch dich möchte ich begrüßen, Georg.
Hallo.
Hi. Ja, wir sind immer noch gefangen im Social-Media-Algorithmus.
Immer.
Und versuchen, wir sind da immer gefangen irgendwie. Aber eigentlich lassen wir uns davon aber nicht so doll fertig machen.
Na, ich bin ja immer noch auf dem Trip zu sagen, ich stehe jetzt auf und fahre zur Arbeit und checke das erste Mal gegen 9 Uhr in der ersten Kaffeepause mein Social-Media.
Ich meine jetzt wegen des Algorithmus.
Ach so, naja, der ist, ich möchte sagen, im sogenannten Arsch.
Ist so. Also, wir haben es ja auch schon tausendmal thematisiert. Wir wiederholen uns, es reicht.
Und wir schaffen ja akute Abhilfe dagegen.
Kraft unserer Wassersuppe.
Kraft unserer Wassersuppe. Aber was möchte ich sagen?
Ich habe eine Frage dazu. Meine Oma hat das ja immer gesagt, ne? Kraft meiner Wassersuppe.
Mhm.
Was waren bei deiner Oma die Wassersuppe? Oder woher ist der Spruch? Ist der überhaupt auch von deiner Oma?
Nee, das war wahrscheinlich von meiner Mutter eher. Angela hat solche Sprüche benutzt. Du denkst, ich mache mir die Hosen mit der Kneippzange zu.
Da sterben wir doch nicht an Herz drücken. Ja. Bei meiner Oma war die Wassersuppe immer das hier unterm Kinn.
Was?
Das Doppelkinn. Ja, irgendwann fängt es ja mal so an zu schlackern.
Hm.
Also bei manchen Menschen. Was auch überhaupt nicht schlimm ist. Also, ne, um Gottes Willen. Aber das war bei ihr immer die Wassersuppe.
Kann ich nichts dazu
Weiß
sagen.
Weiß ich nicht, ob noch jemand anderes eine andere
Aber
Definition dazu hat.
Aber ich möchte, denn wir sind ja am Vorproduzieren, damit hier das durchgängig versorgt wird. Das
die Gehörgänge
Ohr.
Sollen hier ordentlich durchgespült
Bluten.
Werden.
Und deswegen möchte ich euch im Jahr 2025
ja,
begrüßen.
Happy New Year!
Mittlerweile haben wir den 5. Januar. 6. Irgendeinen davon.
Ich habe irgendwas mit Januar.
Januar.
Januar ist ja bekanntlich der längste Monat des Jahres.
Ja, weil alle Versicherungen abgehen.
Hasse ich.
Deswegen der längste Monat des Jahres. Und da möchte ich euch einfach mal begrüßen. Wir werden gucken, was auf uns zukommt. Eine Bundestagswahl von Politikern, die es nicht geschissen bekommen haben. Das war ja das Skandal 2024. Ja, aber was möchte ich sagen? Wir nehmen natürlich jetzt diese Folge vor Weihnachten auf und ich muss sagen, es ist jetzt Mitte Dezember und ich habe alle Weihnachtsgeschenke.
Ich auch.
Alle. Sie sind, heute wurde das letzte per Express bestellt.
Ich lasse alles. Ich habe alles zu meiner Oma liefern lassen, außer die Geschenke für meinen Vater. Das habe ich natürlich vergessen. Das versuche ich vielleicht diese Woche, also sprich morgen, noch zu meiner Oma zu schicken, weil ich keinen Bock habe, alles
mitzuschleppen.
Was für eine Umleitung.
Aber das hast du zu Hause schon.
Ist zu Hause zu mir angeliefert worden, denn ich habe keinen Bock, das mitzuschleppen.
Nein.
Ich bin jedes Jahr Geschenkebeauftragte. Weißt du was, Georg, ich habe auch die Schnauze davon voll.
Aber bist du für Mama Geschenkebeauftragte?
Für alle, für die
andersrum?
Ganze Familie. Aber meine Eltern überweisen mir dann immer Kohle auch dafür. Naja, und ich sag mal so, Black Friday regelt, ne?
So.
Muss ich ja auch gucken. Also, und ich meine, das ist ja dann auch Geld. Also, ich habe ja dadurch auch Umstände.
Na, aber. Und eine Victoria sollte niemals nur den Ansatz von Umständen haben.
Mein ganzes Leben ist ein Umstand.
Na, das reicht ja.
Ja, eben. Hm. Naja, womit wir eigentlich schon fast beim Thema wären. Oder hast du noch was für die Übergabe?
Das war eine sehr kurze Übergabe. Haben wir überhaupt den Übergabeknopf gedrückt?
Nee, aber ich denke mal, die Leute wissen, dass es also.
Ja, wir haben es ja mehrmals gesagt.
Wir sind in der Übergabe, Leute, gerade.
Hm.
Du hast deine Geschenke, ich habe meine Geschenke auch schon.
Und es ist wieder mal, also ich freue mich auf Weihnachten, aber das hat man ja alles auch schon, wir sind redundant.
Wir sind redundant, wir sind aber auch kaputt.
Und dann möchte ich auch gleich ins neue Thema im neuen Jahr starten. Das ist auch so ein richtiges, naja.
Vickys Visite.
Das ist auch so ein richtiges geiles Thema fürs neue Jahr. Denn über was möchten wir heute reden? Wir haben heute im Arbeitsalltag über zwei KollegInnen gesprochen, die da gerade in dieser Schleife gefangen sind, nämlich Ich fühle mich gerade in meinem Leben irgendwie festgefahren. Ich fühle mich im Beruf festgefahren. Ich will was bewegen. Gleichzeitig habe ich den Wunsch, eine Work-Life-Balance zu erreichen, wo ich auch auf der Familienseite richtig powere oder der Beziehungsseite powere, aber auch im Job gut bin und habe trotzdem noch die Angst, dass alles in der Bedeutungslosigkeit unserer Gesellschaft verpufft.
Ja.
Ne? Also immer weiter, immer sich an anderen irgendwie auch orientieren oder ehrgeizig sein. Da sprechen wir heute drüber.
Genau, über die sogenannte Work-Life-Balance, oder?
Ja, und über alles. Selbst, weiterzukommen, Karriere zu planen, zu machen oder auch nicht zu machen.
Oder eben auch nicht.
Ne? Weil wir kennen es ja schon aus unserer Schulzeit. Naja, der hat ja nur Realschulabschluss.
Ja,
und
Hölle.
Als Mensch, der einen Realschul, heutzutage Mittelschul oder auch der sogenannte Oberschulabschluss gemacht hat, ich habe es nie verstanden, warum es denn abgewertet werden muss oder warum die Oberschüler immer als unerzogen angesehen worden, ungebildet angesehen worden, als Gymnasiasten.
Ungebildet ist übrigens ein besseres Wort für dumm. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich habe das jetzt gelernt, weil unsere sehr gute Freundin Jennifer ja ein Buch rausgebracht hat und ein sogenanntes Sensitivity Reading selbst veranlasst hat. Das ist gar kein Standard bei den Verlagonen. Solche Worte wie dumm oder wahnsinnig oder so oder verrückt sind ableistisch, weil das ja auch damit einhergeht, dass man ja auch eine geistige Behinderung zum Beispiel haben kann. Mhm. Krass eigentlich, ne? Also man müsste eigentlich noch viel, viel mehr auf seine Wortwahl achten. Wollte ich dir nur kurz zwischenmelden. Aber ja, das ganze Schulsystem ist ja mega bescheuert.
Ich bin in der Zwickmühle. Auch da sage ich wieder, doch, da bin ich in der Zwickmühle. Denn irgendwie müssen ja die Leistungen der Schülerinnen und Schüler auf irgendeine Weise, muss es doch dem Kind oder der Person mitgeteilt werden, ob sie was gut gemacht hat oder ob sie was schlecht gemacht hat, ob sie eine Stärke in dem Bereich hat oder ob sie eine Schwäche in dem Bereich hat. Wenn
ja,
mal ein
schon.
Kind wie ich nicht gut in Lesen und Schreiben ist, weil er eine Leserechtschreibschwäche hat, dann kann ich dem Kind doch nicht sagen, also in Deutsch hast du jetzt wieder die beste Leistung des Lebens hingelegt. Ich würde dir empfehlen, dass du Schriftsteller wirst. Meine Bücher könnte niemand lesen, weil sehr viele Rechtschreibfehler drin wären. Und da muss doch ein Weg gefunden werden, wie man das macht.
Darf ich was dazu sagen?
Ja.
Du kennst der Harpe Kerkeling. Hast du seine aktuelle Doku gesehen auf ARD?
Nein.
Guck sie dir mal bitte an. Da, kleiner Spoiler dazu. Harpe Kerkeling hat ja seine Mutter verloren an Triggerwarnung, Suizid. Seine Mama hat sich umgebracht. Harpe war bis dato ein sehr guter Schüler, ist aber dann am Scheideweg quasi von Haupt- und Realschule und überhaupt sollte eigentlich in die Hauptschule eingestuft werden. Hauptschule.
Ja.
Und wurde dann aber durch die Eltern seines besten Freundes, der immer sein Pianist auch war damals, mit dem er ganz lange zusammengearbeitet hat, ist er aufs Gymnasium gekommen, durch deren Mithilfe. Weil natürlich auch die LehrerInnen gemerkt haben, okay, alles klar, durch den Suizid, das ist natürlich
eine Zäsur.
Ne? Ganz genau. Der hat ein super Abitur hingelegt. Also weißt du, und das ist für mich einfach so eine Sache, ich sollte ja auch einen Hauptschulabschluss machen und habe jetzt einen Bachelor, also Bachelor of Science. Also ich meine, das sind halt Dinge, natürlich haben das meine sozialen Umstände gemacht, warum ich keinen Bock auf Schule hatte, warum mich das alles nicht interessiert hat. Man müsste halt das ganze System etwas mehr nach den und auch aktuellen Bedürfnissen und Interessen ausrichten.
Mhm.
Auch was die Unterrichtsfächer angeht und auch ich sag ja nicht, es soll keine Benotung oder sowas geben, aber es gibt mit Sicherheit bessere und andere Systeme, um das zu schaffen. Und also, ne, das ist halt so eine Sache, das heißt nicht, weil irgendwelche kleinkarierten Idioten sagen, du bist jetzt Hauptschule, du bist jetzt Realschule, heißt das nicht, dass man unter anderen Umständen und mit einer anderen Forderung nicht auch viel mehr schaffen könnte. Mhm. Aber dieses System lässt ja so wenig Handlungsspielraum für Kreativität, für Menschen mit ADHS zum Beispiel, denen es schwerfällt zu lernen, oder Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche, die zum Beispiel ganz tolle Stärken auf anderen Gebieten haben, die fallen halt ganz oft hinten runter. Mhm. Und das geht nicht.
Das geht nicht. Und ich habe natürlich gleich mit dieser Bewertungskeule angefangen.
Ganz genau.
Im Schulsystem. Aber ich bin auch dafür, dass das sehr grundlegend strukturiert wird, dass da mehr Geld reinfließt. Ich habe mit meiner Schwester auch erst darüber geredet. Und dann sind wir, ich möchte das gar nicht alles ausbreiten, es muss umstrukturiert werden. Der Unterricht muss an die Lebensrealität angepasst werden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen trotzdem die Menschen, die sich für das Abitur entscheiden, müssen alle auf dem gleichen Stand sein, um danach befähigt zu sein, weil das soll das Abitur ja machen, ein Hochschulstudium aufzunehmen. Das heißt, du kannst in der 6. Klasse auf dem Gymnasium nicht sagen, also den Satz des Pythagorases, den lernen wir nicht, weil das braucht er im späteren Leben nicht mehr. Wenn du musst ja jedem, der die 12. Klasse abschließt, der eine hat eine Stärke in Mathe und will Mathe studieren, der braucht es dann in Mathe. Der andere hat eine Stärke in Biologie und will Bio studieren, der braucht dann die Biologie-Basiswissen. Und der nächste will Kunst studieren und so weiter und so fort. Mhm. Ne, aber auch lebensrealer den Unterricht zu machen. In manchen Fächern einfach Fächern zu lernen, wie mache ich eine Überweisung, wie lege ich ein Konto an, wie
mache ich eine Steuererklärung?
Mache ich eine Steuererklärung?
Oder eben auch Unterricht von wegen, dass man auch auf die psychologische Schiene geht. Dass man auch sagt, was habe ich denn für einen Zugang zu meinen Emotionen? Ich meine, klar könnte man dann auch sagen, ja, da braucht man ja einen Psychologen oder eine Psychologin.
Ja.
Aber ja, vielleicht braucht es das dann auch. Wie viele SchülerInnen wurden gemobbt und es wurde halt einfach gesagt, naja, Kinder sind halt einfach grausam. Was soll man denn machen? Was soll man machen? Warum macht denn niemand was?
Weil, und da bin ich mit meiner Schwester auf eine steile These gekommen am Ende unseres Telefonats, weil der Staat, wenn er in Bildung investiert, er sieht in absehbarer Zeit keinen Return of Invest. Das Geld, was da reingebuttert ist, ist weg und rentiert sich eventuell erst, wie lange dauert die Schule? 15 Jahre. Frühestens nach 20 Jahren, wenn die ersten Kinder in einem neuen Schulsystem ihr Studium abgeschlossen haben und in die Berufswelt kommen, frühestens nach 20 Jahren sieht man, was dieses Investment gebracht hat. Und da haben die natürlich wahrscheinlich alle keinen Bock, weil es auch so weggespart worden ist, habe ich das Gefühl, über die Jahre, wie es nur geht. Und schon damals, als wir die Schule verlassen haben, haben die gesagt, es gibt keine Lehrer. Es ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her, LehrerInnen. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die das in der Zeit nicht gewusst haben und da nicht hätten gegensteuern können mit akuten Maßnahmen. Auch in der Lehrerbildung muss da umgedacht werden, dass spezifisch für den Lehrerberuf ausgewählt wird. Ich studierte ja Lehramt 3 Semester und da sind wir in Biologie mit den ganz normalen BiologiestudentInnen mitgelaufen und hatten den gleichen Inhalt wie jemand, der BiologIn werden will. Mhm. Wahrscheinlich komplett am Ziel vorbei. Aber das ist der Grundstein dafür, dass wir so eine Ellenbogengesellschaft haben und immer auf Leistung gucken und auch wahrscheinlich im späteren Beruf, wenn es mal so leicht dahin segelt und wir eingearbeitet sind und wir dann unseren Job haben, indem wir ein gutes Standing im Team haben, uns immer wieder fragen, na, was ist denn der nächste Schritt? Wo geht's denn jetzt weiter? Mhm. Und das ist mir jetzt lang, ich mache jetzt jeden Tag das Gleiche, das höre ich ganz oft, das ist mir langweilig. Na Mensch, irgendwann, es gibt in jedem Job Aufgaben, die jeden Tag wiederkehren.
Ja, außer in der Notaufnahme vielleicht.
Ja, da hat man ich ja auch immer sagen. Mal wieder da ist immer ein bisschen was anderes.
Brüchen
Potpourri oder bei der Feuerwehr, aber das ist nicht für jeden etwas.
Aber das ist halt auch so eine, also das ist eine Frage oder etwas, was mich auch in meinem Leben immer sehr umgetrieben hat. Ich habe ja auch nebenbei immer unterschiedliche Sachen gemacht, was mich ja dann auch irgendwie auf eine Art auch sehr gestresst hat, aber auch irgendwie ja auch erfüllt hat. Aber jetzt muss ich sagen, ich wollte ja auch unbedingt eigentlich auch noch ein Masterstudium machen. Habe ich nach meinem Bachelor gar nicht gesehen, weil einfach kein Bock. Hm. Weißt du, einfach KB. Keinen Bock. Keinen Bock, ja. Weil kein Bock zu lernen, kein Bock zu schreiben, kein Bock zu recherchieren. Nee, einfach mal sein, einfach mal ein bisschen leben. Und das ist halt, war bei mir schon immer so, dass mir dann sehr schnell irgendwie diese Routinen auch nicht mehr so die Erfüllung gebracht haben. Und ich wollte natürlich irgendwie auch immer was dazulernen. Aber ich glaube eben auch, weil ich da auch so ein bisschen drauf konditioniert war, ne? Es muss immer weitergehen. Und na klar bin ich auch interessiert an unterschiedlichsten Dingen. Und ich glaube, ich für mich in dem Job bin eben auch nach wie vor jetzt gerade noch ziemlich neu und es gibt vieles, was einfach mich überhaupt gar nicht langweilt und ich diese Routine eigentlich ganz schön finde, weil es mir ja so Sicherheit gibt auf jeden Fall. Vielleicht hat es jetzt auch mittlerweile was mit dem Alter zu tun, das weiß ich nicht genau. In dem Fachbereich gibt es, oder mein Tagesablauf ist eigentlich immer ziemlich ähnlich und ich meine, machen wir uns nichts vor, es ist halt auch Lohnarbeit. Es ist Lohnarbeit.
Ja.
Wir müssen uns alle diesem System, diesem kapitalistischen System beugen. Und da bin ich jetzt niemand, weil ich das ja im Studium auch so dachte, oh, ich will unbedingt in OP und ich will unbedingt das und habe immer zur Seite geguckt, um was die anderen alle dürfen und machen, wo ich mir jetzt denke, ey, ihr habt recht und ich habe meine Ruhe. So, ich habe ein relativ entspanntes Leben. Muss irgendwie keine Krampfadern kriegen, weil ich stundenlang am OP-Tisch stehe oder so. Ich bin auch mal im Saal, das wissen wir beide.
Natürlich.
Gut, das kann sich natürlich auch nochmal ändern, wohin meine Interessen gehen. Lieb, dass du fragst. Wäre jetzt eher sowas wie Gleichstellung. Also ich wäre gerne irgendwie Gleichstellungsbeauftragte für unseren Bereich. Und ja, mich da einzusetzen für Mitarbeitende. Also vorrangig sind ja Frauen und weiblich gelesene Personen betroffen, Flinter. Und das würde mich, da hätte ich Bock drauf. So. Aber ansonsten, erstmal sage ich das dahin segeln. Und was ich noch zu dem Thema sagen will, ich presche gleich mal ein bisschen vor. Aber zurzeit, 40-Stunden-Woche, ne? Ich komme nach Hause, ich will nichts machen. Ich will liegen. Ich will liegen und ich will essen und ich will, dass Essen sofort da ist.
So, und gekocht fertig ist. Und ja, da sind wir bei Work-Life-Balance. Ich kenne auch ganz viele Freunde in meinem Freundeskreis und in meiner Familie, die in unserem Alter sind und die sagen, also ich habe lieber 300 Euro weniger, 400, weiß ich nicht, und habe einen Tag frei in der Woche.
Ja.
Weil die das ganz gechillt und entspannt finden und
bin ich auch am Überlegen.
Machen. Und ich sage mir immer, meine Strategie ist immer, wenn ich jetzt noch, aber gut, es mag vielleicht, das ist zum Beispiel eine Superkraft meines kindlichen ADHSs, dass ich 40 Stunden arbeiten gehe und trotzdem zum Sport gehe, zweimal die Woche und mich da motiviere und mich drauf freue, weil es mein Hobby ist. Und dann abends zwar auch manchmal müde bin, aber ich koche ja dann auch noch und mache dies und mache jenes, dass einfach da viel Energie in meinem Körper ist und ich vielleicht dann nicht bin wie andere, was ich gut finde. Und deswegen kann ich es mir erlauben zu sagen, wenn ich jetzt noch so viel Energie habe, dann baller ich jetzt erstmal durch, bis die Energie weg ist und dann vielleicht später mal so mit 50 mal einen Tag weniger gehen. Mhm. Aber es kann auch zu spät sein. Dann bist du sick und crank,
ja,
und denkst dir, hättest du noch mal.
Voll.
Aber fühle ich noch nicht zurzeit.
Naja, ich sehe natürlich auch die Zahlen auf meinem Konto und denke mir so, cool. Aber ja, man kann es ja auch mal ausprobieren. Vielleicht einfach
klar,
mal drei
ein
Monate.
Jahr, ein halbes Jahr. Ich weiß nicht, wie die
ja
Dinger sind, kann man machen. Ne? Und das ist natürlich so ein, auch der Gefühl, einen Impact hinterlassen zu haben nach seiner Arbeit. Ne? Das ist ja auch vielen wichtig.
Ja,
das Was habe ich heute gemacht? War meine Arbeit
sinnstiftend?
Sinnstiftend. Und das kann natürlich schon quälend sein, auch nach der Arbeit. Oder wenn man sagt, na, ich habe heute wieder, wenn ich da gewesen wäre und nicht, hätte es keine Sau interessiert.
Ja, also ich hatte ja schon mal, als ich in der Behörde gearbeitet habe, ein Bore-out. Haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast irgendwie erzählt, also es gibt ja nicht nur Burnout, es gibt ja auch Bore-out, wo man einen Job hat, der einem so langweilig ist, dass man da eigentlich auch überhaupt nichts mehr bei fühlt und da einfach nur macht. Also es gibt ja auch viele Leute, die am Fließband arbeiten, die dafür vielleicht überqualifiziert sind. Bei meinem Papa war das zum Beispiel früher so. Sowas kann ja auch Depressionen auslösen. Mhm. Ja, also das sind halt auch so Dinge. Es ist aber auch schwierig, glaube ich, wie gesagt, es ist Lohnarbeit und es ist einfach auch schwer, etwas zu finden, wo man diese romantische Vorstellung bedienen kann von wegen, wenn deine Arbeit Spaß macht, dann musst du keinen Tag mehr arbeiten oder so.
Ja, und das geht aber, da hast du recht mit dem, für mich gilt das mit dem Konzept Lohnarbeit nicht so richtig
auf.
Einher. Also entweder ich habe es sehr genossen, kreativ beim Fernsehen zu arbeiten, damals in meiner Ausbildung. Ich konnte nicht so viel kreativ arbeiten, aber wenn ich so Praktika in kreativen Bereichen hatte, hat mir das sehr gut gefallen. Und was könnte ich mir vorstellen? Ja, also was sehr Kreatives. Sehr kreativ, wo du, ich weiß es nicht, ich könnte mir...
Reich werden mit dem Podcast.
Auch das wäre gut, aber ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß es nicht, Kreativität in dem Alltag im Beruf zu haben, Konzepte auszudenken, Theater oder sowas, das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ich wollte eigentlich auch immer irgendwie was Kreatives machen und dann habe ich mich angefangen für Medizin zu interessieren. Ja, und irgendwie wird die Kreativität dadurch schon auch ganz schön ausgemerzt, weil man dann auch echt viel Gehirnleistung darauf verwendet, warum, wie, was, etwas, wie ist, was da jetzt mit den Medikamenten über Nebenwirkungen, dies, das, dann man auch so an so vieles Organisatorisches denken muss. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist da einfach daneben nicht mehr besonders viel Platz für andere Dinge.
Bei mir ist es so, die Kreativität sucht sich krass ihren Weg und versucht jeden Prozess, den es zu verschlanken, den es zu vereinfachen gibt, den es zu vereinheitlichen gibt, durchzudenken und denkt die ganze Zeit, macht doch alle eure Klüsen auf, das geht doch 20 Mal einfacher. Und dann kommt die IT-Abteilung. Dann wird alles in Luft aufgelöst.
Verstehe ich Ansätzen. Nicht.
Ja, naja, weil es alles viel, viel einfacher geht,
ja.
Von der Sache her, aber heutzutage alles so digitalisiert oder nicht digitalisiert ist. Entweder ist es überdigitalisiert, oder es ist nur teildigitalisiert, so dass du einen tollen digitalen Prozess hast, an dessen Ende du ein Blatt Papier ausdruckst, unterschreibst und wieder einscannst. Und das ist frustrierend.
Absolut frustrierend. Ach so, du meinst ein kreativer Prozess,
der dann,
um digitale Prozesse zu vereinfachen.
Toll, ja, liebe so, ich.
Dahingehend bist du kreativ. Ja. Du bist jetzt kein Maler. Oder du bist obwohl hast du auch schon mal
gemacht. Habe ich auch schon mal gemacht, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt im Theater arbeiten würde, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass ich in der Öffentlichkeitsabteilung einer kleinen Stadt oder im Theater arbeite und mir dann Konzepte überlege, wie die Stadt bessere Außenwirksamkeit haben kann, dann irgendwie den Bürgermeister ins richtige Licht zu rücken und dann mit dem irgendwelche öffentlichen Termine wahrzunehmen und dazu sagen, na, die Turnhalle haben wir nur gebaut und mal mit dem und dem zusammen. Also das... Irgendwie würde mich das ansprechen. Ne? Da würde die Kreativität so rauskommen. Auch die Bürgermeisterin. Sehr gut. Und auf meiner jetzigen Arbeit channelt die sich aber so. Mhm. Und ganz oft ist es auch so, dass natürlich der Grundstein der Berufswahl, ich kenne ganz wenige Menschen, die so einen krassen Wunschberuf haben.
Mhm.
Und dann, die Gruppe teilt sich wieder in Menschen, die einen krassen Wunschberuf haben, in eine Teilgruppe von Menschen, die das schaffen, diesen Beruf zu erlernen. Feuerwehrmann, Lokführer, was weiß ich nicht. Dann teilt die sich in die Gruppe von Menschen, die einen krassen Traumberuf haben, für den die alles machen würden, aber das nicht erreichen.
Mhm.
Und dann dadurch super traurig und unglücklich sind.
Und dann gibt's noch die Gruppe, die einen Traumberuf haben, nehmen wir mal das Beispiel der Ärztin. Dieser Beruf ist ja irgendwie so romantisiert und aber auch so high standard von der Gesellschaft. So nach dem Motto, also das sind ja alles so super gehypte Berufe. ÄrztInnen, AnwältInnen, wo man auch denkt, dass die verdienen das meiste. Da habe ich jetzt letztens auch so ein Instagram-Reel gesehen. Die kommen an 11. Stelle oder so. Also ganz am Anfang ist eher sowas wie ImmobilienmaklerIn oder irgendwie Fonds, also Aktien.
Hedgefondsmanagerin.
Solche Sachen. Und dann wird man zum Beispiel Arzt oder ÄrztIn, also arbeitet für ein sehr gebrechliches System.
Kaputtes System,
ja, aber muss man ja wirklich so sagen, wie es ist. Reibt sich dann auf und macht und lässt sich komplett verheizen.
Trägt die Verantwortung komplett.
Genau. Dann bröckelt diese ganze Fassade und du denkst dir so, boah, das habe ich mir halt irgendwie viel geiler vorgestellt, ne?
Anders auch vielleicht. Ja.
Und das sind solche Sachen, ich wäre gerne, weil man ja Geld nun mal braucht.
Das ist nur eine Wahrheit.
In dieser Gesellschaft. Und wer sagt, Geld macht nicht glücklich, der lügt auch. Ich schlafe doch ruhiger, wenn ich weiß, ich habe Kohle auf dem Konto, wo ich meine Miete bezahlen kann, wo ich mein Essen bezahlen kann, meine Grundbedürfnisse decken kann und mir vielleicht noch eine Kleinigkeit, was Schönes kaufen kann.
Da habe ich letztens einen interessanten Reel gesehen und da haben sie postuliert, dass Geld nur bis zu einem gewissen Wert glücklich macht. Also wenn du aus unserer Perspektive jetzt sprichst und sagst, ich wünschte, ich wäre reich oder ich hätte mehr Geld zur Verfügung oder müsste mir über Geld keine Sorgen machen, dann wird dich, ich weiß nicht, welche Zahlen sie genannt haben, dann werden dich 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen Euro sehr glücklich machen und sehr befriedigen, weil du dann sagen kannst, jetzt kann ich mir eine Wohnung leisten, ich kann meinen Work-Life-Balance so aufbauen, wie ich mir das vorstelle, ich kann dahin in den Urlaub fahren und alles kaufen, was ich möchte. Wenn du aber zum Beispiel 10 Milliarden hast, dann würden dich 11 Milliarden nicht mehr glücklich machen als 10.
Genau. Naja.
Und ja, und das ist so ein Ding, was alle beschäftigt, glaube ich. Wie komme ich weiter? Was mache ich in meinem Job? Ist das das Richtige, was ich gewählt habe?
Aber das ist auch der Druck dieser Leistungsgesellschaft. Ich meine, natürlich sollte das auch irgendwo, wenn es irgendwie geht, Spaß machen, was du machst. Aber ich für meinen Teil, die das ganze Leben irgendwie immer so dachte, ich muss weiterkommen, ich muss dies machen, ich muss das machen. Oder einfach auch privilegiert war und dann ja das Stipendium bekommen habe und so. Und das ja auch wirklich wollte und auch froh darüber bin, dass ich es gemacht habe. Ich habe mich im Studium ganz oft verglichen. Und auch mit den Leuten, da wollte ich auch immer so irgendwie so sein, ja, und ich will in meinem Bereich ultra viel noch dazulernen, das machen und das machen und das machen. Ja, klar, aber manchmal muss man auch mal Prioritäten setzen, sich vielleicht darüber im Klaren werden, dass der Job nicht immer das sein sollte, worüber man sich identifiziert.
Und das kann es bei Lohnarbeit am Ende des Tages auch vielleicht gar nicht so, weil das ist ja das, was es sagt. Wir erbringen eine Arbeitsleistung. Der Arbeitgeber, was auch irgendwie ein komischer Begriff ist, weil wir unsere Arbeitsleistung ja geben, der entlohnt uns dafür, dass wir etwas für ihn verrichten. Und das ist in einem Vertrag festgelegt.
Ja.
Und dann ist auch gut. Das anders sieht es aus, wenn ich selbstständig bin, wenn ich Künstler bin oder sowas. Ne, dann machst du das alles für dich und dann ist das nochmal ein ganz anderer Hustle, weil aus meiner Perspektive könnte ich mir vorstellen, dass selbstständig verdienter Euro ein schwererer verdienter Euro ist als der in Lohnarbeit verdiente Euro.
Ja, das könnte schon sein.
Aber da gibt es natürlich auch ganz viele Perspektiven aus unterschiedlichen Gehalts-, Gesellschaftsgruppen und sowas, deswegen kann ich das nicht beurteilen.
Ja. Ja, gut.
Also es ist die Grundtenor dieser Folge ist eigentlich, dass auch wenn, und da möchte ich in eine Weisheit reinstarten.
Bitte.
Georgs Weisheiten.
Auch wenn es manchmal so aussieht wie, ach Mensch, ich bin gerade mit der Gesamtsituation unzufrieden und das hätte ich noch machen müssen oder das will ich machen oder was ist denn jetzt? Ich kann doch nicht mein ganzes Leben auf dieser einen Position jetzt sitzen. Seht's ein bisschen gelassener vielleicht. Wenn ihr die Eigenmotivation habt und sagt, oh nee, jetzt, das hat den Auslöser gegeben, ich mach das jetzt. Dann macht es, wie du mit deinem Studium. Wenn aber das nicht gegeben ist und ihr sagt, ich bin mit meinem Job, mit meiner Position, auf der ich sitze, total zufrieden, dann akzeptieren wir es auch mal. Weil die Arbeit, die du gerade machst, ist ja offensichtlich eine Arbeit, die auch jemand machen muss.
Ja, absolut.
Und die ist wertvoll.
Lasst euch von den Leistungsansprüchen und dieser Leistungsgesellschaft nicht unter Druck setzen. Und wenn ihr eure Stunden reduzieren wollt, weil ihr einen Tanzkurs machen wollt oder einmal die Woche zum Schachspielen gehen wollt, dann macht ihr das.
Das hat sich ja auch ganz stark geändert mit der Zeit, ne? Gott Unsere Eltern Dank. Waren immer noch, nee, da musst du auf der Arbeit
da
gehen,
du kannst dich nicht krank schreiben lassen. Ja. Das ist doch nur eine Meningitis, medizinischer Podcast.
Das hat sich ja auch ganz verändert, wie wir auch schon angesprochen haben, dass viele dann auch halbtags und Teilzeit und sowas. Mhm. Und es soll gemacht werden, bitte. Was war denn jetzt noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mhm. Aber ja. Möchte ich sagen.
Ja, danke für dieses Thema und für diese Weisheit. Du hast auch ganz trockene Lippen, ne?
Na, es muss appliziert werden wieder.
Aber du hast auch Probleme damit zur Zeit.
Ja, ich es auch. Ist Winter.
Trockene Heizungsluft, Kälte.
Und wir warten ab, wann dieses Jahr das erste Mal die Sonne in Berlin scheinen wird.
Bis dahin. Moa.
Ciao.